unsere eigene Opferrolle, dass wir damit nicht recht umzugehen wissen. Scheinbar hat jeder damit privat fertig zu werden. Aber meist hat ein falscher Umgang mit diesem Thema oft auch jahrelange Traurigkeit zur Folge und Sprachlosigkeit, Unverständnis. Und manch einer nimmt das alles später sogar mit ins Grab. Ich lese uns aus Psalm 69, Vers 20 und 21. Die jetzt auch hier vorne erscheinen. Du Herr kennst die schwere Demütigung, die man mir zufügt, wie man mich mit Hohn und Spott überschüttet. Du siehst, wie man mich bedrängt. Diese Demütigung bricht mir das Herz und sie kränkt mich. Ich hoffe auf Mitleid und suche Trost und finde ihn nicht. Das ist einer von unzähligen Psalmen aus der Feder des Königs David. Er schreit seine Not förmlich aus sich heraus. Es ist ihm übel mitgespielt worden, sein Herz ist gebrochen. Er fühlt sich mit seiner gesamten Persönlichkeit unendlich gekränkt. Wahrscheinlich hat sich das alles abgespielt während der Zeit der Verfolgung durch Saul. Wir schreiben den 8. Oktober 2012. Soeben habe ich wie ein begossener Pudel das Büro des Geschäftsführers der Wertachtal-Werkstätten in Marktoberdorf verlassen. Herr Betz, Sie wissen, dass Sie noch in der Probezeit sind und Sie wissen auch, dass wenn wir Ihnen jetzt kündigen, dann brauchen wir dafür keine Begründung. Sie sind noch in der Probezeit. Aber so viel dann doch. Uns drängt sich die Annahme auf, dass Sie eine falsche Selbstwahrnehmung haben. Für Ihren weiteren beruflichen Werdegang wünschen wir Ihnen alles Gute. Ich schaffe es gerade noch, mich anständig und ohne Gesichtsverlust von den Behinderten, die ich als Gruppenhelfer 3 Monate mit viel Freude und Engagement betreut habe, zu verabschieden. Sogar gegenüber meiner Chefin, die die Strippen hinter dieser Kündigung gezogen hat, gelingt mir das. Ich bin ins offene Messer gelaufen. Mobbing war der eigentliche Anlass dieser Kündigung. 3 Wochen lang hatte mich meine Chefin richtig gehend verwöhnt und wir waren ein Herz und eine Seele. Und dann drehte sie den Spieß um und je besser ich versuchte zu arbeiten, umso unzufriedener wurde sie mit meiner Arbeit. Und das mündete dann in dieses fragwürdige Verhalten dieser langjährigen Mitarbeiterin bis hin zur Kündigung. Der Betriebsrat wurde kurz eingeschaltet und machte mir klar, dass man tatsächlich in der Probezeit schlechte Karten hat. Schließlich sei ja Gisela, die Chefin, schon 12 Jahre im Betrieb. Sorry, er könnte nichts tun für mich. Und nun sitze ich im Auto und verstehe die Welt nicht mehr. Ich spüre fast körperlich diese harte Brandung der totalen Ohnmacht. Es ist unmöglich, sich gegen Mobbing zur Wehr zu setzen. Diese bittere Wahrheit habe ich erst viel später verstanden. Und zum ersten Mal in meinem Leben stehe ich vor einem beruflichen Scherbenhaufen, denn als 59-Jähriger, da erwartet mich ganz sicher erstmal Arbeitslosigkeit. Aber hatte ich mir das nicht selber eingebrockt? Mein Ausstieg aus dem Pastorenberuf, weil ich nicht mehr richtig glauben konnte, weil mein Glaube nicht mehr stark genug war, war das denn nötig gewesen? Verpasste Gott mir jetzt einen deftigen Denkzettel? Als ehemaliger Pastor mit Status und Ansehen, in der ersten Zeit als LKW-Fahrer für Fleisch und Wurstwaren im Allgäu unterwegs zu sein, das war schon sozial ein herber Abstieg. Und als kleiner Gruppenhelfer in einem Behindertenwerk Befehlsempfängerin einer Chefin zu sein, auch nicht gerade die adäquate Stellung. Gekränkte Ehre, Ohnmacht, erfahrene Ungerechtigkeit, das wird noch ein paar Monate bei mir seltsame Blüten treiben. Als ich mir ein neues Auto kaufe, lösche ich sofort die Frauenstimme namens Gisela aus dem Navi und dreimal dürfen Sie raten, warum. Ich weiß, wenn heute Morgen hier ein Personalsachbearbeiter unter uns sitzt, dann wird er ganz richtig urteilen, hören wir uns doch mal die Gegenseite an. Richtig. Klar habe ich Fehler gemacht. Ich hätte mich hilfloser geben müssen, mehr um Rat fragen. Stattdessen habe ich mit vollem Eifer und höchster Einsatzbereitschaft gezeigt, was ich kann. Und ich hatte einiges zu bieten. Und das macht ja auch bekanntlich einigen Leuten Angst. Damals lebte ich ohne Gott. Mein Glaube war gestrandet und ich meinte, mit der Kraft des positiven Denkens komme ich genauso gut zurecht. Was ich in dieser Situation allerdings überhaupt nicht einkalkulierte, was ich da erlebte, war eine bittere Kränkung und die stellt ja was mit einem Menschen an. David spricht es ja aus an anderer Stelle, Kränkung kann krank machen, in der Tat. Ich hatte jede Menge aufzuarbeiten. Nun habe ich diese meine Situation von damals, 11 Jahre zurückliegend mittlerweile, bewusst etwas detaillierter geschildert. Darf ich mal fragen, wann bist du das letzte Mal so richtig gekränkt worden? Hast dich gekränkt gefühlt? Wie bist du damit umgegangen? Bist du überhaupt damit umgegangen? Und was hat eine solche Kränkung mit dir gemacht? Kann es sein, dass wir Auswirkungen tiefgehender, kränkender Erlebnisse viel zu wenig in unserem Leben beachten? Wir meinen Schwamm drüber und kalkulieren gar nicht ein, dass da was unaufgearbeitet bleibt. Dass etwas weiter sein Unwesen in uns treibt. Und die Folgen können bei jedem von uns höchst unterschiedlich sein. Aber immer sind sie deftig. Wenn wir in die Bibel schauen, dann wird uns klar, dass wir schon auf den ersten Seiten mit Kränkung zu tun haben. Und wie Menschen mit Kränkungen umgehen, hat ganz viel mit ihrer eigenen Lebenseinstellung zu tun, mit der eigenen Ich-Stärke, mit dem Ruhen in sich selber, wenn es gut ausgehen wird, oder aber auch mit Minderwertigkeitsgefühlen, Ohnmachtshaltung. Das entscheidet darüber, wie wir Kränkungen bewerten und was sie mit uns anstellen. Beim großen König Saul genügen nur die Jubel- und Freudengesänge der Frauen nach dem Sieg über die Philister in 1. Samuel 18, Vers 6 bis 9. Und die kränken ihn abgrundtief. Und seine bis dahin nette Freundschaft mit David, den er wie einen Sohn behandelt hat, wird bis zu seinem Tode in tiefe Feindschaft verkehrt. Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10.000. Er ist abgrundtief gekränkt. Er sieht sich sofort in seiner Autorität beschnitten, in seiner Ehre verletzt. Den Frauen, die so singen, liegt es fern, den König zu brüskieren, in seiner Ehre zu verletzen. Was sie da ins Rollen bringen, das ahnen sie gar nicht. Sein und die Folgen ist ganz häufig davon abhängig, wie wir als Betroffener das Ereignis einordnen. Ganz subjektiv tun wir das. Und dann ist es deswegen auch gar nicht in der Absicht des Verursachers, manchmal jedenfalls, was er damit auslöst. Und wir selber, es kann sein, dass wir erschrecken davon, was wir manchmal von jemandem hören, was unsere Worte bei ihm angerichtet haben, das wollten wir doch gar nicht. Deswegen, ich kann nicht umhin zu sagen, in vielen Fällen trage ich erst einmal selber die Verantwortung dafür, ob ich zum Opfer werde. Aber das Verzwickte daran ist, wie es dazu kommt, das ist mir gar nicht bewusst, weil wir uns oft zu wenig Rechenschaft geben über unsere grundsätzliche Lebenseinstellung, die das begünstigt, zu was es dann kommen kann. Und sein Bruder Abel, 1. Mose 4, Vers 5, 7 und 8, kein meint von Gott vernachlässigt zu sein, weil sein Opfer unbeachtet bleibt. Er ist tief gekränkt Und obwohl Gott zu ihm weiter Kontakt hält, mit ihm versucht, liebevoll zu kommunizieren, obwohl Gott Brücken baut, fruchtet das alles nicht. Es ist längst beschlossene Sache. Kränkung braucht Rache und Vergeltung. Reden ist Zeitverschwendung. Wir wissen, wie es da weitergegangen ist. Josef und seine Brüder in 1. Mose 37, da ist es so halb und halb. Josef stellt sich dumm dreist an, indem er diese älteren Brüder so brüskiert. Wie er mit seinen Träumen umgeht, wie er sie präsentiert und dann in seinem vom Vater geschenkten Prunkmantel vor ihnen herstolziert. Sie hätten da drüber stehen müssen. Tun sie aber nicht. Stattdessen kränkt es sie. Es kommt zum Glück nicht zum Äußersten. Und nach vielen Jahren sogar zu einem Happy End mit einer dicken Portion Aufarbeitung und Selbsterkenntnis. Oder ich denke an Hannah und Peninna in 1. Samuel 1, Vers 6. Da ist es ganz anders. Objektiv und mit voller Absicht wird hier gekränkt. Schau mich an, ich krieg die Kinder und du kriegst keins, sagt Peninna zu Hannah. Und endlose Tränen, weil Kinder kriegen ja so wichtig war und Segen Gottes war, sind die Folge. Und selbst ihr liebender Ehemann Elkana, der diese wunderbaren Worte voller Liebe ausspricht, bin ich dir denn nicht mehr wert als 10 Söhne, kommt nicht mehr an sie heran. Kränkung ist also so schwer aufzuwiegen. Ich nenne nochmal die 3 Werte, die dahinter stehen, bei einer echten oder auch bei einer vermeintlichen Kränkung, die da einen Knacks bekommen. Die Selbstbestimmung. Das Selbstbestimmen können über das eigene Leben, die Macht eigenständig zu entscheiden, die genommen zu bekommen. Und die Folge eine irreparable Ohnmacht zu erleiden, bis hin, dass ich an mir selber zweifle, habe ich denn wirklich eine falsche Selbstwahrnehmung? Bin ich denn so schwach, wie man mich hinstellt? Das zweite, die Ungerechtigkeit ertragen zu müssen und nicht die allerkleinste Chance, die Dinge richtigstellen zu können. Andere bestimmen darüber, was in meinem Leben Recht und Unrecht ist. Das kann direkt in die Depression führen. Und das dritte, die eigene Ehre wird angetastet. Wir dürfen die eigene Ehre nicht zu gering schätzen, obwohl wir das als Christen oft tun, weil wir eine falsche Demut glorifizieren. Wenn wir nur noch gedemütigt werden, klein gemacht werden, dann hat das schlimme Folgen. Bei jedem anders. Fest steht, dass jeder Mensch eine große Portion Selbstachtung braucht. Und ohne die können wir letztlich nicht überleben. Wenn ich es richtig sehe, wird dem Umstand der Kränkung in unserer Gesellschaft mit all den Auswirkungen bis heute weltweit viel zu wenig Beachtung geschenkt. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn das sehr gefährliche Früchte trägt. Wie ist das denn, wenn einflussreiche Menschen gleichzeitig auch gekränkte Menschen sind? Es gibt viele Indizien, die dazu hinweisen, dass Napoleon, Adolf Hitler, Josef Stalin bis hin zu Putin tief gekränkte Menschen waren. Bei Hitler ist es mit Händen zu greifen, vom Vater gedemütigt, behaftet mit unzähligen Minderwertigkeitskomplexen, sexuell gehandicapt, Judenhass, weil ein jüdischer Arzt namens Alfred Bloch seine krebskranke Mutter scheinbar nicht richtig behandelte. Dann als Künstler keine Beachtung und als Soldat ein Versager. Es soll überhaupt keine Entschuldigung für solche Despoten sein. Aber ein Hinweis darauf, was geschieht, wenn tief gekränkte Menschen an die Macht kommen. Um diesen Exkurs vollständig zu machen, muss ich noch die 3 großen kollektiven Kränkungen der gesamten Menschheit ins Spiel bringen. Die ganze Vorstellungswelten, die bis dahin in Stein gemeißelt waren, ins Wanken bringen, besonders auch christliche Vorstellungen. Etwa die kopernikanische Kränkung, der ja feststellte, dass die Erde eine Kugel ist und sich um die Sonne dreht und keineswegs der Mittelpunkt der ganzen Welt ist. Das hatte man bis dahin so gedacht und lange verteidigt und selbst Martin Luther beschimpft ihn als einen Esel. Die darwinistische Kränkung, die gesamte Biologie und die Natur haben sich entwickelt und sind nicht auf einen Schlag da gewesen. mit ungeheuren Auswirkungen auf Gott, den Schöpfer. Schlagworte wie Evolution und Selektion und Mutation bringen noch heute Leute auf die Palme. Schließlich muss man eine Entstehung in 6.000 bis 8.000 Jahren in den Wind schreiben. Darwin, Sohn eines Pfarrers, hält seine Erkenntnisse 17 Jahre lang geheim. Und als er sie dann veröffentlicht, kommentiert er diese Veröffentlichung mit Worten: Es ist so, als würde ich einen Mord begehen. Die Menschheit ist nicht mehr die Krone der Schöpfung. Und die Wiege der Menschheit ist nicht die westliche Welt, sondern Afrika. Und eine tiefgekränkte Christenheit fragt: Wer bist du, Gott? Lohnt es sich noch, zu dir zu beten? Warum lässt du dir das bieten? Und dann noch die freudsche Kränkung. Ich als Mensch bin nicht mehr Herr in meinem eigenen Haus. Sigmund Freud entdeckt das Unterbewusste, die Psychologie, die in die Tiefe geht, Prägungen, die mich mehr steuern als mein eigener, einziger, hochgeschätzter Wille. Tiefe Kränkungen. Alle drei Kränkungen treffen auf erbitterten Widerstand und sind doch nicht aufzuhalten und größtenteils heute von allen akzeptiert. Ich habe mich gefragt, kann es sein, dass die vierte Kränkung ins Haus steht? Die durch künstliche Intelligenz? Und dadurch die grundsätzliche Frage, ist Gott eigentlich noch Herr im eigenen Haus? Aber uns interessiert ja zuallererst die ganz persönliche Frage. Wer hilft mir, auf gesunde Weise mit Kränkungen in meinem Leben umzugehen? Und ich habe ja am Anfang schon indirekt ein wirksames Mittel angedeutet. All diese Fragen, wie zum Beispiel, was bin ich denn für ein Mensch? Was treibt mich? Was hindert mich? Bin ich eher ein schwacher Mensch? Oder bin ich in meinem Ich stark? Kann ich es leicht verkraften, wenn sich jemand mir gegenüber im Ton vergreift? Oder nehme ich Kränkungen überhaupt wahr und bin so oberflächlich geworden, dass ich das gar nicht mehr wahrnehme? Warum ist das alles so? Das sind wichtige und notwendige Fragen. Ich habe schon erwähnt, ich lebte damals mit meiner Kränkung alleine, ohne den Einfluss Gottes. Später erst dämmerte es mir, was für fatale Auswirkungen das Ganze hatte. Ich verdrängte. Eine Aufarbeitung der Kränkung gelang mir persönlich erst, nachdem ich Jesus Christus wieder in mein Leben aufgenommen habe. Indem ich seine Liebe zu mir entdeckte, ganz neu. Deswegen die Frage, was ist mit Jesus und seinen Kränkungen? Sind uns eigentlich diese unzähligen Kränkungen, die Jesus verkraften musste in seinem Leben als ganzer Mensch, sind die uns eigentlich bewusst? Der Sohn Gottes, dem man vorwarf, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Pharisäer und Schriftgelehrte, die sich permanent über ihn lustig machten. Und das alles verdichtete sich dann nochmal in den letzten drei Tagen vor dem Kreuz bis ans Kreuz. Die eigenen Jünger schlafen beim Gebet, das sich Jesus so gewünscht hat, ein. Sein Jünger Judas verrät ihn mit einem Kuss, der Liebe heuchelt. Petrus verleugnet ihn, obwohl er ihm beistehen wollte. Herodes und Pilatus geben ihm der Lächerlichkeit preis. Und Herodes und Pilatus sind es dann auch, die ihm eine Dornenkrone setzen. Eine Krone, die die Lächerlichkeit krönt. Eine Krone mit Dornen. Und dann hängt Jesus am Kreuz und über ihm die Aufschrift Jesus Christus, der König der Juden. Mit einer letzten Kränkung verabschiedet man ihn in den Tod. Und doch ruft Jesus selbst vom Kreuz herab noch: Vater, vergib ihnen, und ich könnte hinzusetzen, all diese Kränkungen, denn sie wissen ja nicht, was sie tun. Und nach seiner Auferstehung hat er nichts als Vergebung zu bieten, Liebe und keinerlei Abrechnung mit den Widersachern oder auch mit seinen Jüngern. Petrus und Thomas dürfen diese Vergebung Jesu in Anspruch nehmen. Und später einer, der ihn jahrelang hasste, Paulus, er auch. Als ich mich Jesus Christus ganz neu anvertraute, war das auch sofort verbunden mit der Einsicht: Jesus gibt mir Selbstachtung. Mein Selbstwert kommt von ihm. Jesus geht allezeit gerecht mit mir um. Ich habe eine wirksame Adresse, alle meine Kränkungen und Verletzungen abzuladen. Jesus, er hat das alles schon stellvertretend für mich abgearbeitet, am Kreuz von Golgatha. Und dann auch von ihm Schritte aus diesen Kränkungen heraus zu erlernen, bis ich beim Zauberwort Vergebung ankomme. Und das nicht ganz schnell von einem Tag zum anderen, aber in heilsamen, sinnvollen Heilungsschritten. Wir Menschen sind ja ganz, ganz verschieden und jeder ist auch in unserem Kreis heute Morgen ganz anders. Deswegen gibt es keine Patentantworten auf diesen Umstand der Kränkungen. Deswegen könnt ihr das auch nicht von mir erwarten. Meine Antworten, die ich jetzt noch gebe, sehe ich als ein Angebot, als eine Andeutung. Aber es ist immer verbunden mit der Aufgabe, selber weiterzudenken und dann mit der Hilfe Jesu auch die Hilfe für deine persönliche Situation zu erfahren. Es geht zunächst einmal darum, Fragen zuzulassen. Wo fühle ich mich in meinem Fall vom Verursacher der Kränkung und meines Frustes und meiner Lebensmöglichkeiten in der Ehre beschnitten? Wer ist das? Wo wurde mir was weggenommen? Ich habe das schon ganz sicher gehabt, jetzt ist es aber weg. Wo wurde mir meine Liebesmöglichkeit zum Beispiel genommen? Und beim Nachdenken darüber fällt mir auf, kränken kann mich ja nur ein Mensch, der mir ganz nahe steht. Also mein Ehepartner oder meine Kinder, mein Chef im Beruf oder der Mitchrist in der Gemeinde. Das sind Menschen, die mich kränken können, weil ich mit ihnen viel zu tun habe. Aber eine solche Frage ist unverzichtbar, um dann den nächsten Schritt gehen zu können, nämlich verstehen zu lernen. Wer Fragen zulässt, auch an die eigene Adresse, wer diese Fragen nicht einfach nur aussitzt oder sogar ignoriert oder in die Oberflächlichkeit flüchtet, dem bietet sich die Chance, Wichtiges über sich selber und auch über andere zu erfahren und zu lernen. Und im besten Fall sogar mit dem Menschen, der Verursacher der Kränkung ist, sogar ins Gespräch zu kommen. Warum bist du so? Warum machst du das? Wenn noch ein Funke Hoffnung da etwa in einer zerbrochenen oder kurz vor dem Zerbrechen stehenden Ehe, dann wird doch der Ehepartner dazu bereit sein. Und damit ist so viel gewonnen. Das Dritte, relativieren. Ich versuche, wenn ich mich selber auch in Frage stelle oder in Frage stellen lasse, die mir widerfahrene Kränkung auch auf dem Hintergrund zu verstehen, dass ich selber fehlbarer Mensch bin. Ich bin ja auch nicht in allem perfekt. Und deswegen war ich wahrscheinlich auch schon mal in der Täterrolle, egal ob gewollt oder ungewollt. Aber in jedem Fall war es so, dass ein anderer sich von mir geschädigt fühlte. Bin ich in der Lage, mich in meiner Selbstsicherheit erschüttern zu lassen? Oder bin ich es nicht? Mir selber wurde dieser Zusammenhang erst in dem Moment bewusst, als ich wieder mit der Liebe Jesu rechnete. Oben war ich vorher ständig wie ein verletztes Tier, nur um meine Verletzung gekreist. Wie kann ich mir wieder Gerechtigkeit verschaffen? Wie ist das erfahrene Unrecht zu vergelten? Und wie kann ich mich noch besser dagegen schützen? Ein vierter Punkt. Delegieren und dann loslassen. Vielleicht sind wir als Christen zu schnell bei Schlagworten wie du musst deinen Ärger loslassen, du musst vergeben und sogar auch vergessen. Oder sogar ohne Vergessen wird die Vergebung wirkungslos. Das ist verkehrt. Erstmal, alles braucht Zeit. Ich muss auch nichts übers Knie brechen. Es ist ein Weg der inneren Reifung und Genesung und dieser Prozess bis hin zur Vergebung kann nur bedingt beschleunigt werden. Vielleicht ist es erstmal wichtig, Abstand zu gewinnen, zurückzutreten, anschauen, Was ist denn überhaupt geschehen? Was wurde denn gesagt? Das ganze Ausmaß in den Blick zu bekommen, eine neue Perspektive gewinnen. Oder es kann auch hilfreich sein, zuzugeben, dass da im Moment noch viel zu viel Angst gegenüber dem anderen im Spiel ist. Ist es denn so schlecht, wenn man mal für eine Zeit auf Abstand geht? Rache ist ein schlimmes Wort. Aber ich kann doch meine Gedankenwelt nur teilweise beeinflussen. Und ich ertappe mich dabei, wie ich dem gegenüber, der mich gekränkt hat, überhaupt nichts Gutes wünsche. Ich ertappe mich bei Gefühlen wie Schadenfreude, indem ich innerste Gedanken zulasse und mich nicht sofort dafür verdamme, wird der Weg eher frei für solche Feststellungen, die etwa bei Paulus getroffen wurden oder auch in den Psalmen. Paulus sagt ja in Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selber, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, spricht Gott. Oder noch deutlicher fand ich das in Psalm 139 am Ende. Da formuliert jemand sehr krass und ungeschminkt seinen ganzen Hass auf schlimme Menschen. Und er das vor Gott, ganz offen. Er lässt sich hinreißen zu solchen Worten wie, ich hasse sie von ganzem Herzen. Er spricht es aus, aber vor Gott und spürt, wie Gott das wiederum in Frage stellt und fährt dann fort, Herr, siehe, ob ich mit meinen Absichten auf dem richtigen Weg bin und wenn nicht, dann führ du mich dahin. Ich werde bereit, meine Hassgedanken loszulassen, an Gott zu delegieren und überlasse mich mit meiner ganzen zerfahrenen Gedankenwelt ihm und seinem Einfluss. Und dadurch erst wird der nächste Schritt erkennbar. Und der heißt dann wirklich Vergebung. Ich meine, Vergebung ist richtig verstanden, Gottes Angebot an uns, das loszuwerden, was mich in meiner Beziehung zu ihm, zu mir und zum Nächsten schädigen will. Und zuerst wird die Beziehung zu Gott heil. Und dann geschieht Heilsames in meinen Beziehungen. Aber vergeben und vergessen? Vergeben macht auf jeden Fall das Leben leichter, weil ich jemandem anderen nichts mehr nachtragen muss. Gott hat es mir vergeben und er trägt an meiner Stelle die Last. Und dieses Wort nachtragen zeigt ja schon, wie viel Last und Belastung ich nachtrage, wie schwer das eigentlich für mich ist, viel zu schwer und wie viel Energie dabei verpufft bei diesem Nachtragen. Und diese Energie ist verloren für wirklich Wichtiges. Manchmal habe ich den Eindruck, man sieht es bestimmten Leuten fast förmlich an, dass sie immer noch in dieser Position des Nachtragens sind, so innerlich gekrümmt sind sie. Eben schon angedeutet, die allzu leicht dahingesprochene Formel, echte Vergebung vergisst auch, ist eine bodenlose Zumutung und im Ansatz verkehrt. Für den Vergebungsprozess ist das Vergessen schlicht und einfach nicht notwendig. Vielleicht ist die Erinnerung an eine verletzende Erfahrung sogar noch ganz gut, um sich spätere Verletzungen dadurch zu ersparen. Fest steht jedenfalls, verletzende Erfahrung einer Kränkung kann höchstens dauerhaft überschrieben werden durch ganz viel permanente Wertschätzung und Rücksichtnahme, sodass ich es langsam mehr und mehr vergesse. Dann kann sich das einstellen. Es gibt nur einen, der vergibt und vergisst, das ist Jesus Christus. Denn der rechnet es auch nicht neu auf, wirft unsere Sünde ins äußerste Meer. Vergebung ist Gottes Zuspruch an uns und nicht sofort wieder gebunden an einen Anspruch. Er macht Schluss mit dem Wenn, dann. Wenn du selber nicht vergisst, wird deine Vergebung unwirksam. Damit macht er Schluss. Und ich komme zum Schluss. Manchmal muss ich denken, was sind denn meine Kränkungen, die ich im Leben erfahren habe, und selbst solch eine Kündigung, so winzig gegenüber dem, was andere erfahren mussten. Aber bitte jetzt nicht missverstehen. Ich will das Gesagte bisher nicht relativieren, weil ja jeder sein subjektives Empfinden hat und nach dem subjektiven Empfinden ist auch die Stärke des Schmerzes. Aber wir sind uns sicherlich einig, der Gipfel der Kränkung in unserem Land war die millionenfache Ausrottung von Juden durch das Hitler-Regime in den Konzentrationslagern. Und da hat mich kaum eine Biografie so mitgerissen wie die Biografie der Jüdin Eva Moses Kohr, die gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Miriam im KZ Buchenwald war und dort unzähligen medizinischen Versuchen an Zwillingspärchen ausgesetzt war. Josef Mengele war der bekannte und berüchtigte Arzt, der dafür verantwortlich war, aber noch ein weiterer Arzt namens Dr. Hermann Münch, der bis in die 90er Jahre in der Nähe von Roßhaupten, ganz hier in der Nähe, praktizierte. Eva Moses Kohr hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Macht des Vergebens«, wo sie die letzten Wochen im KZ beschreibt, aber dafür braucht sie nur 40 Seiten. Dieses Buch illustriert im Grunde genommen mal alle eben schon geschilderten Schritte hinsichtlich Vergebung, aber zeigt das auf ganz dramatische Weise. Eva Kohr schildert, wie viel Energie es ihr abnötigte, nicht zu vergeben. Was sie letztlich daran hinderte, trotz äußerlich gewonnener Freiheit auch wirklich ein freier Mensch zu werden. Und da gab es für sie dann nur einen Weg. Sie macht sich 1991 auf den Weg zum Landarzt Dr. Hermann Münch, um ihm Auge in Auge zu vergeben. Ein kaum vorstellbarer Vorgang. So unvorstellbar, dass sie von ihren eigenen Volksgenossen nicht nur Positives hört, sondern auch ganz viel Widerstand und Unverständnis in Kauf nimmt. Und sie hat diese Haltung auch anderen Tätern dann noch gegenüber gezeigt, bis zu ihrem Tod im Jahr 2019. Aber man sieht es ihr förmlich bei Fernsehauftritten an, dass diese Frau durch diese öffentliche Vergebung wirklich frei geworden ist. Das war für sie das Entscheidende. Ich selber habe in meiner Schreibtischschublade einen Brief an diese Gisela von 2012 liegen, den ich aus guten Gründen niemals abgeschickt habe und niemals abschicken werde. Aber in diesem Brief habe ich einfach mal formuliert, wie es nach meiner Kündigung mit mir weitergegangen ist, mein wiedergefundener Glaube an Gott. Und auch manches, was ich in dieser Zeit der Glaubenslosigkeit erkannte, etwa, dass ich nicht nur aus geistlichen Gründen mit 23 Pastor wurde, sondern auch ganz menschliche Gründe dabei waren, nämlich selber mal im Mittelpunkt zu stehen, rhetorisch Gutes von hier vorne weiterzugeben und vieles andere mehr. Die Größe Jesu zu erleben, der das alles im Blick hatte, mir vergeben hat, selbst meinen Abschied von ihm, mir möglich machte, nochmal für eine kurze Zeit Pastor zu werden. Also hatte auch dort Jesus Christus aus einer Kränkung, die mir so viel Kopfzerbrechen bereitete, noch Gutes erwachsen lassen. Was für ein Wunder. Amen.